Ja, ich möchte euch alle nochmal grüßen im Namen Jesu. Und es ist immer schön, sonntags, dass man sich wieder sieht und dass wir einfach auch gemeinsam Gott anbeten können. Herzlich willkommen auch an unsere Gäste heute Morgen. Das ehrt uns und wir schätzen das, dass wir auch heute Gäste haben. Ja. Ich denke, die Kinderbetreuung, die fällt aus, weil die Kinder nicht, die meisten nicht da sind, zumindest das passende Alter. Und es ist auch schön mal, wenn diejenigen, die die Betreuung machen, auch im Gottesdienst sein dürfen. Ja, wir möchten heute Morgen ein Wort Gottes miteinander betrachten, aus dem Korintherbrief, aus dem zweiten Korintherbrief, und zwar aus Kapitel 2, Vers 14 bis 16. Und wir wollen einfach Gott auch ehren, indem wir aus Respekt vor seinem Wort auch aufstehen, soweit es möglich ist. Dann lese ich den Text und dann bete ich noch und dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Das wird heute etwas abweichend sein, weil ich aus der neuen Genfer Übersetzung lese und das ist die Elberfelder. So, aber dennoch, da heißt es 2. Korinther 2, 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Gibt es angesichts einer solchen Verantwortung irgendjemand, der der Aufgabe der Verkündigung gewachsen ist? Fragezeichen. Soweit mal dieser Text. Lass uns noch mal dafür beten. Herr, wir danken dir auch für dieses Wort, für diesen Bericht aus den Anfängen der Gemeinde. Und Herr, manchmal sind diese Dinge auch einfach schwer zu verstehen. Deshalb bitten wir dich um Gnade, Herr. Herr, dass du durch die Kraft deines Geistes, dass dein Geist uns in alle Wahrheit leitet und uns dieses Wort aufschließt, dass wir das verstehen können, was das für uns heute im 21. Jahrhundert bedeuten kann. Und so danken wir dir, Herr, für dein Reden, für dein Wirken. Herr, segne jedes Einzelne, das gekommen ist. Und Herr, lass uns nicht ungesegnet von dieser Stätte wieder nach Hause gehen. Dir sei die Ehre für alles, Herr. Amen. Amen. So, ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich möchte mit einer Aussage beginnen und einsteigen in diesen Text. Wir hatten ja letzte Zeit am 10. Oktober ein Mitarbeiterseminar und der Seminarleiter machte eine Aussage, die mir hängen geblieben ist und die uns vielleicht auch hilft, dieses Wort auch besser zu verstehen. Er sagte, die Gemeinde sollte bekannter sein als der Bürgermeister. Und da wir ja eine Stadt mit 35.000 Einwohnern sind, ist es schon eine Herausforderung, dass die Gemeinde einen gewissen Bekanntheitsgrad bekommt. Aber es geht nicht einfach darum, dass es um menschliche Ehre geht, sondern es geht darum, dass das Evangelium bekannter werden soll als alles andere in der Stadt. Um das geht es. So, die Ehre für Gott steht im Mittelpunkt. So, Paulus, der ja die Hälfte ungefähr der neutestamentlichen Schriften geschrieben hat, schreibt im Römerbrief, In anderen Worten, wir schulden der Welt das Evangelium, natürlich auch unserem Umfeld. Sowohl Griechen als Nichtgriechen, sowohl Weisen als Unverständigen, bin ich ein Schuldner, das Evangelium zu verkündigen. In anderen Worten, wir alle haben die Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben. Wir schulden denjenigen, die nicht Christen sind, die noch keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, das Evangelium. Das ist eine gewaltige Aussage. Wir schulden unseren Mitbürgern, die Jesus noch nicht kennen, die Verkündigung. Das nimmt uns in Verantwortung. Und Paulus sagt, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Das ist nämlich oft unser Problem, oder nicht? Wir werden dann so komisch angeguckt, wenn wir da von Jesus anfangen. Ne? Auf einmal geht der Rollladen runter, was sind das für komische Leute? Sind die gläubig oder so? Und ja, da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein. Aber Paulus nimmt da kein Blatt vor den Mund. Der sagt einfach, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Weil er eine total intensive Beziehung zu diesem Jesus hatte. Er wusste, was diese Beziehung zu Jesus wert ist. Nämlich Schutz und Bewahrung und vieles andere mehr. Sinn im Leben und so weiter. So, das Ziel ist, die Gesellschaft mit dem Evangelium zu durchdringen. Das ist unsere Herausforderung. Das ist unsere Aufgabe. Und nun zu unserem Text. Da heißt es, oder wir haben gelesen von Vers 14, in Vers 12 heißt es, da schreibt Paulus, als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums nach Troas kam, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus nicht fand. Es geht also darum, also der historische Kontext und Zusammenhang ist folgender. Paulus war in Troas, das ist das historische Troja, das heißt an der Nordküste von heutigen Griechenland. Er war dort und dort hatte er eine offene Tür für das Evangelium. Das heißt, die Leute waren offen für das Evangelium, aber im zweiten Kapitel des zweiten Korintherbriefes, da lesen wir am Anfang über ein Gemeindezuchtsverfahren in Korinth. Das heißt, in Korinth hat jemand irgendein Vergehen begangen, was es jetzt war, spielt keine Rolle, und da sollte ein Verfahren durchgezogen werden, um die Situation wieder in Ordnung zu bringen, dieser Gemeinde. Und Paulus war in Unruhe, weil er Titus nicht fand, seinen Mitarbeiter. So, wir sehen auch, Paulus ist ein Mensch wie wir, der sich sorgt, der in Unruhe kommen konnte in seinem Geist. Und so, das hören wir oder finden wir bei Paulus ganz selten, er verlässt eine Stadt, die für das Evangelium aufgeschlossen ist und sucht Titus. Er läuft also davon aus der Evangelisation und sucht seinen Mitarbeiter. Und jetzt fängt unser Text an. Dank aber sei Gott oder Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. In anderen Worten, es ist alles gut geworden. Gott hat's gut gemacht. Dank aber sei Gott, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Dieser Triumphzug, das ist sowas, das, ja, da müssen wir uns zurückversetzen in die damalige Zeit. So, dieser Abschnitt benutzt ein Bild eines römischen Triumphzuges. Und wenn wir Filme gesehen haben wie Ben Hur oder Das Gewand, dann werden wir zurückversetzt in diese 2000 Jahre zurückliegende Zeit, wo die Römer herrschten, wo das römische Weltreich bestanden ist. Und die Römer waren ja, kluge Eroberer. Die haben ja auch ganz Gallien, also das heutige Frankreich, dann halb Deutschland, links des Limes haben sie erobert. In Schwäbisch Gmünd haben wir ja so einen Turm da. Da ging der Limes vorbei, bis nach England, die römische Provinz Britannica. Daher kommt das Wort Großbritannien, Britannica, bis zum Hadrianswall. Sie haben erobert. Und immer wenn so ein General siegreich nach Rom zurückkam, da gab es eine Parade mit seinen Soldaten, die durch die Stadt führte. Und mit dieser Parade wurden oft auch Gefangene mitgeführt in diesem Triumphzug. Gefangene, die beim Kampf gemacht wurden. So während die Menge jubelte, füllte der Geruch von Weihrauch und verbrannten Gewürzen die Straße. Und das ist das Bild vom siegreichen Kampf, an dem Christen unter der Leitung von Jesus auch teilhaben. Das ist das Bild, das wir hier haben. Gott führt der Welt die Christen vor, als Leute, die im Triumphzug, die im Sieg leben, im Sieg leben sollten zumindest. In anderen Worten, es geht um den Triumphzug des Evangeliums durch die Welt. Und es geht um den Triumphzug der Gläubigen, der Christen, die siegreich leben sollten. Und das Bild ist eigentlich der Duft. Ein Wohlgeruch. Es geht um einen Wohlgeruch. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch. Und ich habe hier zwei Duftkerzen mitgebracht eigentlich. Was denkst du, nach was das riecht? Riech mal. Ja, so fruchtig, ja. Okay, also eigentlich dachte ich, diese zwei Fruchtkerzen, die würden diesen Raum so richtig mit ihrem Duft durchströmen. Aber zu meiner Überraschung stelle ich fest, die zwei reichen nicht, um hier innerhalb einer halben Stunde den Raum mit Duft zu erfüllen. Und wisst ihr, da dachte ich, das ist auch ein gutes Beispiel. Wir sind zu wenige, um die Stadt effektiv mit unserem christlichen Geruch zu durchdringen. Das ist die Tragödie. Wir sind zu wenige. Es braucht mehr. Es braucht mehr Zeugen und mehr Mitarbeiter. Deshalb sagt Jesus auch in Matthäus 9, bittet den Herrn dass er Arbeiter sende in den Weinberg. Und dieses Gebet war noch in all den 2000 Jahren nicht umsonst. Es gab nirgends und noch nie zu viele Mitarbeiter im Reich Gottes, stellt euch mal vor. Obwohl wir inzwischen christliche Universitäten haben, obwohl bald jede große Gemeinde eine eigene Bibelschule hat, obwohl wir Jüngerschaftsschulen haben, obwohl wir das Internet haben, wo wir alle Informationen rausziehen können, die wir brauchen. Dennoch gibt es nicht genug Mitarbeiter. Warum? Weil Mitarbeiter nur dann zustande kommen, wenn Gott sie beruft und ruft. Einfach Informationen zu verteilen reicht nicht, sondern es braucht eine innere Berufung. Ja, Gott hat mich zu einer Aufgabe gerufen. Und dann wird oft reagiert. Sonst nehmen wir das wahr, die Botschaft, und denken, ja, ist in Ordnung, und dann gehen wir zur Tagesordnung über, leider. Ja, dieses Bild vom siegreichen Kampf ist ein Bild, also wir sollen eigentlich durch unser Zeugnis, so wie das Anna gemacht hat, einfach auch zu diesem Triumphzug des Evangeliums beitragen. Paulus schreibt im 1. Korinther, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Warum? Weil die Welt auf uns Christen schaut. In dem Moment, wo du dich als zu Christus bekennst, wirst du mit einem anderen Blick beurteilt, mit anderen Maßstäben. Die Leute wissen genau, wie wir Christen uns zu verhalten haben. Nämlich perfekt, dürfen keine Fehler machen. Und wenn wir welche machen, dann sagen sie uns das. Nur wenn du dich aufregst oder ausrasten würdest, würden die dir das schon sagen. Du das aber als Christ solltest du das nicht machen. Ja, das sagen die dir. Und dann bist du beschämt. Ja, da muss man sagen, okay, wir sind zwar Christen, aber der Herr möge uns vergeben. Ab und zu fallen wir auch noch. So, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Die Botschaft ist wie ein Duft. Wir Menschen, wir auch Gläubige wie Ungläubige, wir verbreiten eine bestimmte Atmosphäre, wie so eine Duftkerze. Wir verbreiten einen gewissen Duft. So, die Christen tragen diese Botschaft in die Welt hinein. Die Botschaft ist wie ein Duft, der sie überall hin begleitet und auch verfolgt. Nun ein paar Gedanken zum Thema Gerüche. Duftkerzen anbringen, das ist, manche Frauen lieben das, ja, so ein bisschen Stimmung, ein gewisser Duft. Manche haben im Auto solche Duftteile, die einen guten Geruch im Auto da machen. Andere haben einen Geruch gern von Gewürzen, Zimt oder Lavendel, Weihrauch in katholischen Kirchen. Da werden Harze verbrannt bei Weihrauch. Wer Elektriker ist, der hat Ahnung, was Kolophonium ist. Das ist auch ein, um den Lötkolbenspitze zu reinigen, das ist auch ein Harz, du steckst es rein und dann wird diese stumpfe Lötspitze wieder schön silbrig glänzend. Und es riecht auch irgendwie angenehm, dieses Kolophonium. Der Kontrast wäre schlechter Geruch, gibt es auch. Faulige Eier. Eigentlich ist es Schwefelwasserstoff. Oh, ich sag dir, da kannst du mich mit jagen. Eine Nase voll Geruch nach faulige Eier, du. Da ist die Stimmung weg. Auch wenn du ein Streichholz anbrennst, das riecht ja nach Schwefel. Das ist nicht ganz so schlimm, aber so ähnlich. Die Frage ist beim Geruch, Wohlgeruch oder Gestank? Und das ist die Frage auch bei unserem Leben. Verbreiten wir dort, wo wir leben, einen Wohlgeruch oder eher kein so ein angenehmer Geruch durch unser Leben? Wie verbreitet sich Geruch? Ich habe mal nachgeguckt. Der Fachbegriff ist olfaktische Wahrnehmung. Olfaktische Wahrnehmung, also die Wahrnehmung von Gerüchen. So, den Geruch können wir können ihn nicht greifen, ja? Diese Kerze brennt, die verströmt Duft, das reicht nicht ganz, dass es durchdringt, aber wir können diesen Geruch nicht einpacken, wir können ihn nicht eindämmen, er verbreitet sich einfach. Man kann ihn nicht einsperren, die einzigste Grenze ist der Raum selber. Und das ist eigentlich auch so ein Bild für die Ausbreitung des Evangeliums, jetzt allgemein gesehen. Das Evangelium hat sich im ersten Jahrhundert, auch durch die Missionsreisen des Apostels Paulus, im ganzen Römischen Reich, also im ganzen Mittelmeerraum, verbreitet. Zuerst in der Südtürkei, dann nach Europa, nach Griechenland, nach Philippi, Thessaloniki, Beröa, Korinth und so weiter. Und dann auf der dritten Reise besonders auch in der Westtürkei, Ephesus, Izmir, das damalige Smyrna, da wo die sieben Endzeitgemeinden sind. Und dann durch seine Gefangenschaftsreise nach Rom, auch bis nach Rom. Und seine Absicht war sogar bis nach Spanien. So im ersten Jahrhundert hat sich um den Mittelmeerraum dieses Reich Gottes, dieses Wort Gottes, dieses Evangelium verbreitet. Und zwar nicht, weil die Internet oder Smartphones hatten, sondern wahrscheinlich mit per Fuß gereist oder per Schiff oder mit dem Esel. Und da dauert es Wochen, bis man mal ein paar hundert Kilometer durchwandert hatte. Und dennoch, dieses Evangelium war nicht aufzuhalten. Es geht um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Und dieses Gebet ist eigentlich ein Mustergebet, das immer noch gilt. Solange das Zeitalter der Gnade währt, immer noch, dein Reich komme, das sollte unser Anliegen sein. Gott will, dass sich sein Reich ausbreitet. Ein Geruch verbreitet sich nicht gewalttätig oder nicht aggressiv. Er verbreitet sich sanft und schleichend. Das passiert einfach. Und so sollte das Evangelium sich einfach verbreiten, durch einfach auf natürliche Weise, weil wir Zeugnis ablegen von dem, was wir gesehen und gehört und erlebt haben. Zeugnis ablegen. Nebenbei, ich kann auch dankbar sein, Ich wollte spazieren gehen, lege mein Smartphone auf die Hutablage und mach was und plötzlich fliegt das Smartphone von der Hutablage auf den Fliesenboden. Und dachte ich, jetzt ist es kaputt. Ich nehme es hoch und gucke, ob es funktioniert noch. Es ist auf die Schutzfolie gefallen. Ich hatte also keine Hülle, sondern es ist so auf die Schutzfolie gefallen, dass die Schutzfolie gesprungen ist, aber das Smartphone unbeschadet blieb. Finde ich auch ein Wunder, auch eine Bewahrung. So, Gott greift in unser Leben ein. Wir erfahren das immer wieder durch kleine oder große Bewahrungen, durch kleine oder große Dinge. Und es gilt, es weiter zu sagen. Gott lebt. Wir haben eine lebendige Beziehung zu diesem Gott. Und dieser Gott greift in den Alltag ein. Er hilft uns. So, das Evangelium ist ein angenehmer Geruch, kein verletzender Geruch oder abstoßender Geruch. Und das ist unsere Herausforderung, dass unser Leben auch eine angenehme Atmosphäre verbreitet. Ein angenehmer Duft, ein angenehmer Geruch. Bei der römischen Militärparade, nochmals zurück, symbolisierte dieser Gewürzgeruch für die siegreiche Armee den Erfolg. So dieser Duft stand für Erfolg. Für die Gefangenen bedeutete derselbe Duft Niederlage und Tod. Ähnlich verursachen die Botschaft Christi für seine Botschafter verschiedene Reaktionen. Je nachdem, welche Haltung und Beziehung der Zuschauer zu Gott hat. Für Menschen, die gerettet werden, das heißt, die Christus kennen, und seine Botschaft für sich angenommen haben, bedeutet diese christliche Botschaft Leben, ewiges Leben. Doch für Menschen, die verloren gehen, das heißt, die Christus ablehnen, bringt seine Botschaft und seine Botschafter einen Geruch, der zum Tod führt. Aber nicht, weil die Botschaft an sich Tod bringt, sondern weil diese Menschen durch ihre Ablehnung Christus gegenüber den Tod gewählt haben. Entweder wir sind für Christus, dann sind wir gerettet, oder wir sind gegen Christus, dann haben wir uns auch entschieden. Nämlich für die andere Möglichkeit. Im Triumphzug, wer sind die Besiegten? Also wenn wir jetzt an den Triumphzug Jesu am Kreuz denken, wer sind die Besiegten? Jesus Es heißt im Kolosserbrief, den Paulus auch geschrieben hat, schreibt er an die Gemeinde Kolosse, er, Gott, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Ihm, Jesus, hat er, nämlich Gott, den Triumph über sie gehalten. In Jesus am Kreuz hat Gott den Triumph über Satan und seine Helfershelfer, seine Dämonenmächte gehalten. Sie sind besiegt. Ich lese es nochmal aus einer anderen Übersetzung. Dort heißt es, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er Gott entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen Triumphzug über sie errungen. So wie der römische General, der die Gefangenen mitführt, die in Ketten sind, die ausgeschaltet sind, die machtlos sind, die entmachtet sind. So hat Jesus Satan und alle Dämonenmächte und sonstige widergöttliche böse Mächte entwaffnet. Und das ist die gute Botschaft. Deshalb sind wir Sieger. Der Sieg steht schon fest. Und nun geht es um die Vollstreckung dieses Sieges über Satan am Ende. Und da haben wir Offenbarung 20, haben wir schon gehört. Dort steht, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, also Gott wird Satan am Beginn des 1000-jährigen Reiches in den Abgrund werfen. Dort wird der Abgrund zugeschlossen. Und dann heißt es, und wenn diese 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan und aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen. Der Teufel ist ein Verführer, ein Lügner, der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang an. Und dieses Wesen steckt in ihm und sobald er losgelassen wird, übt er diese Dinge aus. Und er hört nicht auf. Der ist kein barmherziger Gegner, der Gnade hat mit uns, sondern sein Ziel ist, verführen, uns belügen und uns umzubringen. Das ist das Ziel des Teufels. Und zwar nach dem 1000-jährigen Reich und am Ende wird er nochmal versuchen, die Nationen, die zu Füßen Jesu liegen. Jesus wird von Jerusalem aus diese Welt regieren. Und das wird das Zeitalter der Gerechtigkeit sein. Ich sage immer zu meinem Arbeitskollege, der jammert immer und sagt, ja, die Löhne müssten gerechter sein und die Regierung und. Also wir finden so viele Gründe, was in unserem Land schief liegt. Und ich sage, du, egal welche Regierung da regiert, das wird immer unvollkommen sein. Aber die gute Botschaft ist, im 1000-jährigen Reich wird es wirklich gerecht zugehen. Das ist doch eine gute Botschaft, oder? Im 1000-jährigen Reich wird das Zeitalter der Gerechtigkeit sein, wo 100% alles gerecht zugehen wird. Ist doch gut, oder? Jeder kriegt das, was ihm zusteht. So, am Ende, die Vollstreckung des Sieges wird so aussehen. In Offenbarung 20,10. Der Teufel, der sie, nämlich die Nationen, verführte, wurde von Gott in den Feuersee und Schwefelsee geworfen. Das ist das Ende des Teufels und all seiner Dämonenmächte. Die Bibel sagt uns nicht nur, wo die Anfänge sind, die Anfänge der Schöpfung und der Menschheit, sondern sie sagt uns auch, wie alles enden wird. Und dieser Sieg, der schon feststeht, wird vollzogen am Ende. Und dann wird der Teufel im Feuer und Schwefelsee enden. So, aber die Herausforderung für uns ist, was für eine Atmosphäre verbreiten wir? Das ist die große Frage. Eine Atmosphäre der Liebe, der Annahme und der Vergebung, der Barmherzigkeit? Oder eine Atmosphäre des Drucks, der Hektik, der Manipulation oder sonst irgendwelche negativen Dinge? Ich möchte kurz ein oder zwei Beispiele nennen, wie Menschen eine gewisse Atmosphäre verbreitet haben. Als Beispiel nehme ich Maria Magdalena. In Johannes 12, also kurz vor der Karwoche, dort trifft sich Jesus mit Martha, Maria und Lazarus, der von Jesus gerade vorhin auferweckt wurde. Der tote Lazarus, den Jesus aus dem Grab herausgerufen hat. Sie sind dort beim Abendessen und was passiert? Da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde. Also man nimmt an, ein Jahreseinkommen für damals. Und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Und dann heißt es, das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Natürlicherweise wurde es erfüllt, aber auch geistlicherweise. Ihre Tat verbreitete eine Atmosphäre der Wertschätzung für Jesus. Sie wollte Jesus ihre Dankbarkeit zeigen, ihre Wertschätzung, ihre Liebe zu Jesus. Und deshalb hat sie dieses kostbare Parfüm zerbrochen und hat die Füße gesalbt. Da gab es natürlich ein paar Schwaben dabei, die haben gesagt, das hätte man natürlich auch verkaufen können und den Armen geben. Jesus sagt, lass sie in Ruhe. Sie hat es vorbereitend für mein Begräbnis getan. Ihr war es wichtig, Jesus zu ehren. Und dieser Wunsch zur Ehre Jesu, da war ihr nicht zu teuer. Und Geschwister, da können wir noch was lernen davon, oder? Ja, Maria, Jesus, was für eine Atmosphäre verbreitet er in Gethsemane? Natürlich macht ihm der Teufel Angst. Und er hat Schweiß wie Blutstropfen. Und er kritisiert seine Jünger, könnt ihr nicht da ein bisschen wachen mit mir? Und dann, als seine Häscher kommen, um ihn gefangen zu nehmen, da fragen die Jünger, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Sollen wir dich beschützen versuchen? Und einer von ihnen schlug dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Und Jesus rührte sein Ohr an und heilte ihn. So Jesus wirkt in einer Krisensituation total gefasst. Er weiß, was auf ihn zukommt. Geschwister, das ist auch ein Vorbild für uns, dass wir uns auch in Krisensituationen bewusst sind. Der Herr hat die Kontrolle über unser Leben. Wir brauchen uns nicht aufregen, nicht nervös sein und den Kopf verlieren und ausrasten. Das ist eines Christen nicht würdig. Und ich sehe, wir haben noch eine große Herausforderung zu bewältigen, oder? Wir sind nicht immer so, wie wir sein sollten. Ein Beispiel von heute, Sascha Kilwein, einer unserer Pastoren mit einer Gemeinde von über 150 Mitgliedern. Er hat Krebs und jetzt kam auch noch Corona dazu. Ist im Krankenhaus zur Behandlung, er hat Fieber. Aber er lässt die Gemeinde wissen, dass er sich getragen weiß und in Gottes Hand weiß. Er fühlt sich geborgen, trotz so einer unangenehmen Diagnose. Das will was heißen. Ich komme zum Schluss. Welche olfaktische Wahrnehmung hinterlassen wir? Also welchen Geruch verbreiten wir? Olfaktische Wahrnehmung. Welchen Eindruck hinterlassen wir bei unserem Umfeld? Und die beobachten uns ganz genau, dass wir uns da nicht täuschen. Die wissen, wer wir sind, die wissen, wie wir sein sollten und die beobachten uns. Nur nebenbei, ich hatte mal ein Problem mit einem meiner Arbeitskollegen, der war mir gar nicht so gut gesonnen. Und als er dann den Vorwurf machte, ich hätte Bestechung begangen, das heißt sofortiger Kündigungsgrund, da bin ich auch dezent ausgerastet. Also das heißt, da habe ich mich gewehrt, weil ich wusste, was jetzt kommt. Und er hat jemand angeführt als Zeuge, der es gar nicht gesehen haben kann, was ich gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe. Das heißt, er hat zerstunken und erlogen. Und dann, also das war wirklich eine Krise für mich. Und ich blieb dann 3 Wochen zu Hause, weil ich konnte es nervlich einfach nicht mehr. Das war für mich zu viel. Und als ich dann zurückkam, wusste ich, okay, ich bin zwar grundsätzlich im Recht, weil das, was die mir anhängen wollen, ist gelogen. Ist wirklich gelogen. Also eine freche, unverschämte Lüge. Aber ich habe mich vergangen, indem ich meinen Gegner, meinen Arbeitskollegen, nicht richtig behandelt habe. Und das Erste, was ich getan habe, als er zurückkam, ich habe mich dafür entschuldigt. Und mein anderer Arbeitskollege sagt, ja, was willst du dich entschuldigen? Das brauchst du doch gar nicht. Also er wollte mich abhalten davon. Aber ich habe es trotzdem getan, weil ich wusste, ich muss es tun. Weil genau das war der Grund, oft drehen die Leute den Spieß rum, sie sind zwar die Täter, aber plötzlich sind sie Opfer. Der hat mir das und das gemacht. Dann zählt nicht mehr, was sie tun, sondern nur noch, was du ihnen getan hast. Und das wusste ich, ich muss hier Buße tun, ich muss hier mich entschuldigen. Das kann auch einem Pastor noch passieren. Aber ich habe in den 3 Wochen gebetet, Herr, ich bitte dich, mach, dass es keine Konsequenzen gibt. Nichts. Also meine Aussage stand gegenüber 2 Leuten, die bezeugt haben, was ich hätte getan haben sollen. Und Fakt war, dass nichts passiert ist. Das heißt, wir hatten ein klärendes Gespräch mit dem nächsthöheren Leiter. Der hat gesagt, ihr könnt zur Personalstelle gehen und das da ausbreiten, aber es wird nichts passieren. Und dann hat er mich gefragt, willst du, dass hier eine Verhandlung stattfindet? Ich habe gesagt, nein. Dann hat er den anderen gefragt, wie sieht es bei dir aus? Der hat auch gesagt, nein. Und tatsächlich, es ging aus wie das Hornberger Schießen. Ich habe echt gestaunt, aber das ist auch Gott. Gott rettet uns oft aus schwierigen Situationen. So, zum Schluss, welchen Eindruck hinterlassen wir in unserem Umfeld? Und ich möchte nur eins dazu sagen, wenn wir uns entschuldigen, dann sinken wir nicht im Ansehen, sondern die Leute respektieren uns eher. Unser Ansehen steigt eher. Weil eine Kollegin, ich komme wirklich gleich zum Schluss, eine Kollegin hat einen Bagger, wir haben einen Bagger, im Geschäft, die hat den Bagger gegen eine Brüstung gefahren. Also das Geländer, das Aufstiegsgeländer war verbogen, 2 Leute haben es gesehen und die ist gefahren, die haben da auch den Knall gehört und anschließend ist sie gefragt worden, nee, sie war es nicht. Also 3 Leute waren da, 2 haben das Ding nicht gefahren, die haben es knallen gehört und sie ist gefahren, aber sie weiß von nichts. Versteht ihr? So ist die Welt. Abstreiten, ablügen, lügen. Aber das können wir als Christ nicht. Wir müssen zu unseren Taten stehen. Ja, wir Christen haben die beste Nachricht aller Zeiten. Wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Die Botschaft von Erlösung vom Kreuz. Und oft fällt es uns doch so schwer, unsere Botschaft weiterzutragen. Ist komisch, ne? Aber ist so. Wir brauchen die Kraft. Der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, der uns Mut gibt, der uns ermutigt, der uns göttliche Kraft zukommen lässt, dass wir zur Wahrheit stehen können, dass wir nicht in eigener Kraft irgendwas verkrampft versuchen. Wir brauchen diese gute, intakte Beziehung zum Himmel, zu Jesus Christus, zum Heiligen Geist. So, Gott hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen, schreibt Paulus im Epheser 2,10. So, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, ein heiliges Leben leben, dass jeder Einzelne einen Geruch zum Leben verbreitet, indem wir einfach das Evangelium leben. Das ist die Herausforderung, die uns gestellt ist. Und Paulus selbst schreibt, gibt es angesichts einer solchen Verantwortung für das Evangelium irgendjemand, der der Aufgabe der Verkündigung gewachsen ist? In anderen Worten, das ist eine riesen Herausforderung, der wir da gegenüberstehen. Aber mit Gottes Hilfe ist sie zu meistern. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Erkenntnis der Wahrheit, für das Evangelium. Danke, dass wir diese gute Nachricht hören durften und dass du sie uns aufgeschlossen hast und dass wir ja dich angenommen haben. Danke, Herr, dafür. Danke. Herr, wir wollen nicht egoistisch sein. Es soll nicht bei uns bleiben. Da sind noch andere, die noch nicht gerettet sind, die einer sehr schwierigen Zukunft entgegengehen. Wir bitten dich, Herr, dass wir selbst ein Wohlgeruch sind in unserem Umfeld. Aber lass uns auch als Gemeinde ein Wohlgeruch in dieser Stadt sein und dieser Stadt Bestes suchen. Ja, Herr, lass du diese Gegend, Herr, mit dem Evangelium, mit dem Wohlgeruch des Evangeliums durchdrungen werden. Herr, wir sehen diese große Herausforderung und bitten dich, Herr, um deine Gnade. Segne auch die anderen Gemeinden dieser Stadt und im Zollernalbkreis und in den benachbarten Landkreisen, Herr. Segne du, Herr, diese Gemeinden, Herr, dass dein Wort sich verbreitet. Herr, dass du hier regierst und dass diese Gegend gesegnet ist durch deinen Geist, durch dein Wort, durch deine Gegenwart. Halleluja, ich danke dir für deine Segnungen und für dein Wirken. Amen. Wer möchte noch ein Gebet sprechen?